sind in dieser Welt herausgefordert. Die Welt hasst dich und sie hasst die dich lieben und dir nachfolgen wollen. Der Feind hasst dich und hasst alle, die dir nachfolgen. Und sucht, wen er verschlinge, er sucht, wie er die Gemeinde zum Fall bringen kann. Und du hast selbst gesagt, dass wir Bedrängnis haben in dieser Welt, doch haben wir Zuversicht, haben wir Hoffnung, haben wir Glauben, weil du die Welt überwunden hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch dein Wort auch in dieser Zeit, in der wir leben, die für uns als Gemeinde wirklich auch sehr herausfordernd ist, dass du uns durch dein Wort ausrichtest und auch diese lebendige Hoffnung deines Sieges vor Augen malst, aber uns auch da Klarheit und Verständnis gibt, wie wir in dieser Welt als deine Gemeinde und untereinander, wie wir wandeln sollen, damit der Weg der Wahrheit nicht verlästert wird, sondern verkündigt und verherrlicht wird. Und das ist mein Gebet für heute. Öffne du selbst unser Verstand, öffne unsere Augen des Herzens, die Ohren des Herzens, dass wir in dieser Weise die geistlichen Dinge verstehen und sehen können, wie du sie gedacht, geschrieben hast. Ja, gib Gnade beim Auslegen, gib Freude im Glauben beim Hören, dass das, was wir hören an der guten Nachricht, sich mit unserem Glauben verbindet. Das ist mein Gebet, Jesus. In deinem herrlichen Namen bitte ich das. Amen. So, ihr Lieben, zweite Kapitel und die Botschaft des zweiten Kapitels, es geht hier um den falschen Glauben im Gegensatz zu dem wahren, echten Glauben im ersten Kapitel, wie Petrus das erst entfaltet hat. Der kostbare Glaube und was ihn ausmacht, was letztendlich uns alles damit geschenkt ist und wir ihn da haben, das entfaltet uns Petrus in dem ersten Brief, in dem ersten Kapitel. Im zweiten Brief bekommen wir im Gegensatz eben diesen falschen Glauben. Und die ersten drei Verse reden über die Quelle. So, das erste Kapitel hat so oft gehört, dass wir über die Quelle des wahren Glaubens gesprochen haben. Gott selbst durch den Heiligen Geist inspirierte die Zeugen. So haben wir hier am Anfang vom zweiten Kapitel gleich die Quelle vom falschen Glauben. Und wir haben sie mittlerweile in den letzten Bibelstunden als falsche Lehrer identifiziert. Das ist die Quelle von falschen Glauben. So, das sind die ersten drei Verse, die ich auch gerade vorgelesen habe. Da geht es über die Quelle des falschen Glaubens. Dann folgen ab Vers 4 dann die Folgen des falschen Glaubens, dann die Kennzeichen und letztendlich aber auch den Grund. Und wir werden Stück für Stück durch diese Verse durcharbeiten und uns das nochmal anschauen. Aber heute möchte ich mit euch noch einmal diese drei Verse anschauen und wir haben einen Punkt abgearbeitet aus diesen drei Versen, das war ihr Wirkungsbereich. Wir haben uns den Wirkungsbereich dieser falschen Propheten, falschen Lehrer angeschaut und Petrus gibt uns den Hinweis und sagt, so wie im Alten Testament oder im Volk falsche Propheten waren, so werden auch unter euch falsche Lehrer sein. Und darum sind wir ins Alte Testament gegangen und haben das uns da angeschaut, was das Alte Testament zumindest überblicksmäßig und an einigen Stellen habe ich versucht, euch zu zeigen, was die Charakteristika von diesen falschen Propheten war, wo sie aufgetreten sind, warum sie aufgetreten sind und was sie auch getan haben. Und um das zusammenzufassen und jetzt nicht durch das komplette Neue Testament zu gehen, habe ich euch beispielhaft in die Offenbarung hineingenommen und dann eben Kapitel 12, 13 euch aufgezeigt in diesem Zusammenhang, was die falschen Lehrer, was die falschen Propheten tun. In dem Fall der eine falsche Prophet, welche Aufgabe er übernimmt und was er tut. So wie Jesus sagt oder wie die Schrift sagt, unter euch werden falsche Lehrer sein. Und wir haben gesehen, dass Jesus das verheißt oder beziehungsweise das prophezeit und sagt, womit die Gemeinde letztendlich zu kämpfen hat. Mit einem falschen Propheten, der aussieht wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache und einen Sinn hat und ein Ziel hat, dem Tier ein Bild zu machen. Wir reden da nicht von einer Statue, wir reden da nicht von irgendeinem Fernseher oder sonst irgendeinem Gerät, sondern wir reden, dass der falsche Prophet, also dieses falsche Christentum, ein Menschen macht oder einen Menschen hervorbringt, das zwar so aussieht, als ob es christlich ist, aber letztendlich redet wie ein Drache, beziehungsweise denkt und handelt wie ein Drache. Also ein Christentum, das eigentlich keins ist. Und das ist das Bild, so wie Gott sich ein Bild schuf, den Menschen nach seinem Bild, so imitiert der Satan das gleich und schafft sich auch ein Bild nach seinem Bild. Und so entsteht da ein Menschen von der Erde. Sie behaupten zwar, eine Gottesfürchtigkeit zu haben, haben sie aber nicht, sind keine Kinder Gottes, tun nur so. Und das ist die Aufgabe des falschen Propheten, so ein Christentum zu lehren, zu etablieren, dass man zwar glaubt, man ist ein Teil davon, aber letztendlich es gar nicht ist. Petrus wird uns in den nächsten Versen, in diesen noch einiges dazu sagen, und ich nehme euch da noch mal hinein. Das Wesentliche haben wir eigentlich gelernt. Das, was ich jetzt euch in den letzten Bibelstunden versucht habe aufzuzeigen, werde ich jetzt in dieser Bibelstunde in den weiteren Versen hier, Vers 1 nochmal und 2 und 3, vertiefen, und ich hoffe, dass einiges da wir wiederfinden und verstehen vom Hintergrund des bisher Erarbeiteten. Also, folgende Punkte können wir in den Versen hier noch entdecken. Nachdem wir uns also den Wirkungsbereich angeschaut haben, das heißt in der Gemeinde oder in der Kirche, es werden die aktiv sein und das tun, was sie tun, möchte ich ganz ein paar Gedanken zu der Strategie sagen. Was ist ihre Strategie? Was sagt die Schrift dazu? Was ist das Ziel? Worauf läuft das Ganze hinaus? Warum machen sie das? Dann werden wir etwas noch kurz anschauen über ihr eigenes Verschulden, letztendlich was sie sich selbst damit aufladen, ihre Reichweite von dieser Verführung, das Zeugnis, das Ergebnis, das dabei rauskommt, Motiv und letztendlich den Lohn, den sie empfangen werden. Das ist noch alles, was wir in diesen Versen entdecken können, und ich werde zu diesen Punkten einfach ein paar Anmerkungen heute noch machen. Also schauen wir noch mal in diese Verse mit hinein. Also Petrus schreibt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das ist der Wirkungskreis, also unter euch. Und dann schreibt er, die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden. Das ist ihre Strategie. So, wie machen sie das? Was tun sie? Petrus schreibt, sie werden verderbenbringende Parteien heimlich einführen. Und ich habe das für mich überschrieben, um das zu verstehen und auch dem Gedankengang zu folgen, eben mit ihrer Strategie. Heimlich einführen, ein heimlich einführendes Sektierertum. Ein heimlich einführende Irrlehren, wie man das auch immer umschreibt. Das Erste ist, was wir uns anschauen müssen, die Schrift sagt, dass sie die verderbenbringende Parteiung hineinbringen werden, einführen werden, verderbenbringende Parteiungen. Das Wort Verderben taucht in unserem Vers dreimal, also in diesen Versen dreimal auf. Petrus schreibt hier, dass sie diese Parteiungen, die dir schaffen werden, Verderben bringen. Petrus, das ist jetzt, was ich euch gerade vorgelesen habe. Er schreibt in Vers 1 am Ende, die ziehen sich selbst schnell ein Verderben zu. Das ist das gleiche Wort. Und am Ende in Vers 3 heißt es, dass, und ihr Verderben schlummert nicht. Also das taucht immer und immer wieder, also dreimal dieses Verderben. Man kann es auch übersetzen, dieses Verderben als zerstören oder vernichten. Sie werden durch das, was sie tun, durch diese Parteiungen, die sie einführen werden, werden sie etwas vernichten. Die werden oder das Ziel ist, ihre Strategie ist, etwas zu zerstören. Was wollen sie zerstören? Was wollen sie vernichten? Was wollen sie verderben? Sie wollen den kostbaren Glauben verderben. Das ist ihre Strategie. Darum gibt es diese falschen Lehre. Das ist die Strategie des Satans, des Teufels von Anfang an, unter die Kinder Gottes falsche Apostel, falsche Propheten, falsche Lehre zu bringen, damit sie die Gemeinde Jesu verderben, zerstören, vernichten. Das ist die Strategie von Anfang an. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz an dieses Gleichnis, das Jesus sprach von dem Unkraut und von dem Weizen, oder? So dass der gute Seemann den Weizen aussäte und nachts heimlich der Feind kam und eben dieses schlechte Unkraut unter den Weizen säte. Das ist die Strategie. Das ist das, was Jesus im Gleichnis erklärt hatte, und das ist das, was wir hier haben. Das ist ihre Strategie. Sie wollen es zerstören. Sie wollen es vernichten. Was ist das, was sie vernichten wollen? Sie wollen diesen kostbaren Glauben. letztendlich das Evangelium von Jesus Christus. Sie wollen die Erlösung und die Gnade Jesu, die wir in Jesus Christus haben. Und dass allein wir durch ihn und durch diesen Namen gerettet werden. Sie haben ein Ziel, diesen kostbaren Glauben zu zerstören. Diesen kostbaren Glauben zu verderben. Ich will das jetzt schon mal so formulieren. Sie wollen diese Lehre der Gnade, für die ich lebe, predige und sterben werde. Diese Lehre der Gnade, sie wollen sie verderben, umkehren. Sie haben ein Ziel, dass diese Lehre, ich lese euch das gleich im Judasbrief, in der Parallele, dass das verlästert wird. Sie wollen, dass dieser Weg, sie wollen, dass diese Lehre, dass diese Wahrheit, dass das verlästert wird. Und dafür sorgen sie, sehr kreativ und sehr listig und sehr heimlich tun sie das, was sie tun, um diesen kostbaren Glauben letztendlich zu verderben. Ihr versteht das, was bedeutet zu verderben? Zu zerstören, kaputt zu machen. So, da wird viel, viel dafür unternommen. Sie wollen diese Lehre verderben, zerstören und Menschen unter eine andere Lehre bringen, die letztendlich den Menschen was bringen wird? Verderben. So setzen Sie Ihre Hoffnung nicht allein auf die Gnade, die uns in Jesus Christus bringt. Was wird das für die Menschen, die diesen Lehren glauben, was wird das ihnen bringen? Verderben. Es wird sie zerstören. Letztendlich wird das bringen, was diese falschen Propheten durch ihr Tun auf sich selbst aufladen, nämlich ihr Verderben, ihre Zerstörung. Ihre Vernichtung. So das, was sie tun, wird später auf sie zurückfallen. Das ist, was Petrus dann sagen wird. Aber letztendlich ist es erstmal die Strategie. Und wir müssen begreifen, sie wollen alles daran setzen, dass dieser kostbare Glaube, den wir empfangen, dass er zerstört wird, dass er verdorben wird. So wie man etwas Gutes, eine gute Speise verdirbt, indem man da was Faules oder Stinkendes, manche essen noch so Stinkekäse, mal dahingestellt, aber ihr versteht das, man verunreinigt sauberes Wasser, man verunreinigt sauberes Essen und dann macht es, dann isst keiner mehr, dann will das keiner haben. Und das ist ihr Plan. Sie wollen so die Lehre der Gnade, sie wollen so die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils. Das, was wir jetzt über, ich weiß nicht, wie lange, viele Bibelstunden uns im Kapitel 1 angeschaut haben, von Anfang an diesen kostbaren Glauben durchgearbeitet haben, die Früchte angeschaut haben. Sie wollen das so darstellen, dass die Menschen davor ekeln und sie sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Obwohl sie selbst falsche Lehrer sind, wollen sie diese Lehre als Verderbenbringende darstellen. Wollen Sie das so darstellen, als ob das Böse ist, das eine falsche Lehre, das eine Irrlehre ist. Das ist Ihre Strategie. Und wie machen Sie das? Petrus schreibt, die bringen verderbenbringende oder zerstörerische oder vernichtende Parteiungen. Das ist, wie meine Elberfelder Übersetzung in der ersten Revidierungsphase noch überschrieben hat. Manche übersetzen heute, die neuen Übersetzungen, kann sein, dass da schon nicht mehr Parteiung, sondern Sekten vielleicht da steht oder Lehrmeinungen, weil das griechische Wort, das sich hier verbirgt, ist das Wort Heresis und davon Heresie kennen wir, oder? Und da ist, wenn wir von Heresien reden, von der Heresie, dann reden wir von Irrlehre, wir reden von Sektiererei, so falschen Lehre, Irrlehre, Sekten. Das ist das, was hinter diesem Wort sich verbirgt. Ursprünglich bedeutet das erstmal wegnehmen, abtrennen, abspalten, abreißen, zerstören. Das ist mehrschichtig. Die Wurzel dieses Wortes bedeutet nicht nur jetzt Sekte in dem Sinne, sondern der Gedanke, der dahinter steht, ist etwas abspalten, etwas wegnehmen, etwas ablösen, von etwas abtrennen und letztendlich aber auch damit mit dem Ziel, es zu zerstören. In der griechischen Kultur hat man zum Beispiel Parteiungen so genannt, deswegen auch die Übersetzung, die verderbenbringende Parteiungen wird das übersetzt, weil man dieses Wort genauso viel wie zum Beispiel politische Partei genommen hat. Also Menschen gruppieren sich, sie sondern sich ab, sie grenzen sich ab von anderen und bilden eine eigene Gruppierung und sagen, dafür stehen wir und kämpfen auch gegen die anderen. So, von daher wird das auch in der Politik verwendet, aber der biblische Begriff, den wir hier haben, und wird meist so verwendet als Sekte. Nur nebenbei, die Gemeinde Jesu wurde am Anfang so bezeichnet, und zwar nämlich von den Juden. Die haben gesagt, die haben sich abgespalten, die haben eine neue Lehre gebracht, einen neuen Weg, und die sagten, das ist eine Irrlehre. Und so wurden die ersten Christen eben mit diesem Wort bezeichnet, eine Sekte. So, Paulus schreibt über die Pharisäer, von der er selbst früher, den er dazugehörte, und sagte, aus der Sekte der Pharisäer. So, das ist eine Gruppierung innerhalb des Judentums, die sich abspaltet und sagt, ihr seid alle falsch, wir sind die einzig Wahren und die einzigen Richtigen. Und da beginnt ja schon, gell? Wer behauptet, wer kann sagen, wer ist der einzig Wahre und der einzig Richtige? Und was diese falschen Propheten hier tun werden, sagt Petrus, sie werden heimlich in die Gemeinde Jesu kommen, die werden unter euch sein und mit einem Ziel. Sie werden Parteiungen schaffen, sie werden Sektiererei betreiben. Wie werden sie das tun? Sie werden Lehren einführen und heimlich, die dazu führen, dass der Glaube des Evangeliums, der kostbare Glaube, der wird verlästert werden, er wird verdorben werden. Sie werden durch ihre Art der Spaltungen, die sie hervorrufen, unter den Christen, werden sie dafür sorgen, dass viele den Glauben den Rücken zukehren werden. Sie werden ihnen hinterherlaufen, die werden sich in all diesen Gruppierungen abspalten, und so wird dem Glauben großer Schaden zugefügt. Ich bin mir ziemlich sicher, als Jesus davon warnte, in Matthäus Kapitel 24 Endzeitrede, als er sagte, dass viele falsche Propheten und Lehrer unter euch sein werden, hat Jesus mehrmals in der Endzeitlehre gewarnt, wir wissen das, sagte er, und dann werden sie viele Zeichen, große Wunder tun, ab Vers 24, wer es für euch nachlesen möchte oder aufschreiben möchte, und dann sagt er, und dann werden die sagen, ich bin hier in der Wüste oder ich bin in der Kammer. Kennt ihr diesen Wortlaut, ja? Das, was Jesus sagt, sie werden kommen und die werden dazu sagen, und die sagen, na, Jesus ist hier bei uns, und das ist dann heim in der Kammer. Die anderen sagen, nein, der ist da in der Wüste. Und sie werden die Leute rauslocken, rausziehen, wegbringen. Paulus beschreibt das, denke ich, und diese Stelle möchte ich euch vorlesen, ihr Werk ziemlich gut in der Apostelgeschichte 20. Als er die Gemeinde in Ephesus von diesen falschen Lehren warnt, beschreibt er ihr Werk und das, was sie tun, sehr trefflich, ab Vers 29. Apostelgeschichte 20, ab Vers 29, da heißt es, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe, so bezeichnet er diese falschen Lehrer, zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Also das ist das Ziel, so wie Wölfe in die Herde kommen und sie werden sie nicht verschonen, sie werden sie aufscheuchen und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen. Also sie werden nicht nur zu euch kommen, sie werden sogar unter euch sein, sie werden aus eurer eigenen Mitte aufstehen. Und dann sagte, die Herde nicht verschonen, aus euren eigenen Mitte Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das ist das, was sie tun werden. Sie werden aufstehen und die hinter sich her, also die werden sie wegbringen, sie werden sie wegnehmen. Jetzt möchte ich euch gleich sagen, hier geht es nicht in erster Linie darum, dass sie denn die Gemeinde verlassen, eine Ortsgemeinde. Weil ich bin mir sicher, dass jede Gemeinde dann diese Verse genauso gebraucht. Jeder, der geht, sagt, du bist falsch, Irrlehrer, weil du bist gegangen und ein paar hast noch mitgenommen. Übrigens, das war einer der Gründe, warum ich nicht meine eigene Gemeinde gegründet habe. Wirklich, obwohl das für mich wesentlich einfacher gewesen wäre, weil ich das nicht machen wollte. Was tun sie? Sie ziehen Leute hinter sich her. Das ist, was Petrus sagt, was Paulus sagt. Sie führen Parteiungen ein. Wir werden uns gleich schauen, was sie da tun. Aber sie führen Parteiungen an, durch dieses Einführen dieser Sektierereien und der Sekten wird der Glaube verlästert werden, wird dem Glauben Schaden zugefügt, wird der Glaube verdorben werden. Das ist, was sie tun. Sie werden Leute hinter sich herziehen, sie werden Leute hinter sich versammeln, sie werden eben solche Parteiungen schaffen. Wir kennen solche aus dem Korintherbrief, oder? Der eine sagt, ich bin das Paulus, der andere ist, ich bin das Apollos, der andere, ich bin das Käfers. So, da haben wir das gleiche Wort, das ist das, was sie tun. Sie schaffen Parteiungen. In gleicher Weise redet Johannes, und das ist wahrscheinlich eins der bekannteste Abschnitte, den wir kennen, 1. Johannesbrief. Geht mal mit mir nochmal kurz hin. Ich möchte auch nochmal gleich darauf hinweisen, um was es hier geht. In 1. Johannes Kapitel 2, ich bin mir sicher, dass ihr diesen Abschnitt und diese Verse gut kennt. Ab Vers 18 lese ich euch vor. Nein, lasst mich Vers 16 mitnehmen, denn das gibt uns den Hintergrund. Denn alles, was in der Welt ist, ist Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. So, Johannes spricht über eine Gesinnung, die darin besteht, dass man die Welt liebt, und dann charakterisiert er mit diesen drei bekannten Dingen, was es bedeutet, die Welt zu lieben und eben nicht aus Gott zu sein. Und dann kommt er auf die zu sprechen, die eben das tun und wer sie sind, die so die Welt lieben. Schaut mal Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also wenn Johannes schon davon sprach, dass es die letzte Stunde ist und dass viele von den Antichristen, nicht nur einer, viele schon da waren zu seiner Zeit, was glaubt ihr, wie viele heute es gibt? Wer sind diese Antichristen? Viele. Falsche Lehrer. Das sind diese falschen Propheten. Von denen ist die Rede. Und jetzt schaut nun, was sie tun, Vers 19. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. So, darum geht es. Johannes möchte genau das Gleiche zeigen. Woran erkennt man eben diese falschen Propheten? Woran erkennt man diese Irrlehrer? Und der Gedanke ist der gleiche. Zu einem die Liebe zu der Welt und zu diesen Dingen, Hochmut des Lebens, Begierden, Augen und so weiter. Und zum anderen, sie sondern sich von der Gemeinde Jesu ab. Sie bilden Parteien, die ziehen Leute hinter sich her und sie gehen von uns. Nochmal, hier geht es nicht darum, von einer Ortsgemeinde in die andere zu wechseln. Johannes redet nicht, und sie haben Korinth verlassen und sind nach Rom gegangen. Das ist nicht der Kontext. Was haben sie verlassen? Wenn du sagst, sie haben uns verlassen. Um was geht es hier? Die haben die Aposteln, die haben die Gläubigen, die haben den Weg der Wahrheit verlassen. Sie haben den kostbaren Glauben verlassen. Ich weiß, dass jede Gemeinde, und ich bin mir sicher, dass einige das über mich sagen, genau das. Bin ich mir sicher. Ich weiß, könnte mir vorstellen sogar, wer das sagt. Es ist nicht der Punkt. Hier geht es nicht darum, dass wenn Leute Gemeinde verlassen, ihr seid nicht von uns, ihr seid nicht echt, oder weil ihr seid ja gegangen. Darum geht es hier nicht. Sondern sie verlassen den kostbaren Glauben. Sie verlassen den Weg der Wahrheit. Sie sind von uns gegangen. Sie sind vom Glauben, von der Gemeinde Jesu. Die haben sich von ihm abgetrennt. Und dann im Johannesbrief wird das deutlich. Was taucht permanent im Johannesbrief? Was tun sie? Sie hassen die Brüder. Sie hassen sie, sie hassen sie. Und sie verleugnen wen? Christus. So, das charakterisiert sie. Aber was machen sie? Sie scharen Leute um sich. Und das ist, was sie hier tun. Liebe Geschwister, das ist eine Strategie des Teufels von Anfang an. Einer der Bezeichnungen für den Feind Christi in der Gemeinde, die alte Schlange, Der Drache, der Teufel, der Satan, ist unter anderem Durcheinanderbringer. Habt ihr schon mal gehört? Mit Sicherheit. Genau das ist es, was er tut und was er, eine seiner fiktivsten Strategien, er schafft ein Durcheinander. Und wisst ihr wo? In unserem Glaubensleben, in unserem Glaubensverständnis, in unserem Bibelverständnis, in dem Verständnis über die Erlösung, in dem Verständnis über die Gnade, in dem Verständnis über die Rechtfertigung, in dem Verständnis über Gottes Willen. Er hat nur ein Ziel, ein Durcheinander schaffen. Und in allem Durcheinander, was sagt man dann? Wer hat dann Recht? Woher weiß ich, dass das richtig ist? Warum soll ausgerechnet der die Wahrheit sagen? Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Vor lauter Auslegungen hat man Zweifel, was ist aber das Richtige? Das ist seine Strategie. So viele Spaltungen, so viele Verparteiungen, so viele verderbenbringende Sekten in das Christentum oder unter dem Denkmantel des Christentums hervorzubringen, dass die Menschen total verunsichert sind und sagen, was ist die Wahrheit? Das ist eine seiner größten Strategien. Er nutzt jede Gelegenheit, auch diese Gelegenheit, auch in der Zeit, wir leben, so viel Unverständnis oder so viel Durcheinander zu bringen, dass man sagt, ja, was ist jetzt richtig? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was muss ich tun? Der eine sagt das, der andere sagt das. Was ist jetzt die Wahrheit? Das ist seine Strategie, ein Durcheinander bringen. Und diesem Durcheinander will er so viele wie möglich verderben. In diesem Durcheinander so viele wie möglich vom Glauben abbringen. Eine neue Perspektive, einen neuen Glauben, eine neue Lehre ihnen unterjubeln, einführen. Das ist, was er will. Er schafft ein Durcheinander und in diesem Durcheinander schafft er neue Sekten. Ich mache jetzt ein klassisches Beispiel. Das ist in einer Zeit, wo die Kirche an sich selbst nicht mehr das war, was sie sein sollte, gab es Machtmissbrauch, all das, was Gott lästert, gab es nicht wenige, die gesagt haben, das kann doch nicht Kirche sein, das kann auch nicht Gemeinde sein. Und sie haben sich gefragt, ist das noch die Kirche? Und in diesem Durcheinander, in diesem, was das er geschaffen hat, neues Beispiel, bei den Mormonen, offenbart er sich als ein Engel des Lichts und sagte, gründe eine neue Kirche, die Heiligen der letzten Tage. Und du bist und der Gründer der einzigen wahren Kirche. Und schon ist eine neue Sekte unter dem Deckmantel des Christentums entstanden. So, das ist die Art und Weise. Er nutzt eine Verwirrung, er nutzt Verunsicherung, er nutzt eine Finsternis, er nutzt die schwierigen Situationen, die Weltgeschichte und schafft ein Durcheinander und gebraucht dieses Durcheinander, um daraus wieder Parteiungen und Sekten und Strömungen hervorbringen zu lassen. Und es ist jetzt nicht an dem Punkt, dass wir Sektenkunde betreiben. Ich könnte euch einige von diesen Sekten nennen, wie sie entstanden sind. Und die sind aus solchen Nöten entstanden. Immer aus schwierigen Zeiten sind sie entstanden. Und das nutzt er. Da müssen wir wirklich, wirklich sehr, sehr wachsam sein. Menschen sind durch dieses Durcheinander verunsichert. Ich habe die Tage eine Nachricht gekriegt, eine Mail von einem jungen Mann. Bei ihm, er hatte die Frage bezüglich der Taufe, was die Bedeutung der Taufe ist und ob er sich taufen lassen soll oder nicht. All diese Themen, die wir auch in der Markusreihe behandelt haben. Und er schrieb mir, von wo auch immer er wohnt, übers Internet kam er dann auf mich und ich lese euch das vor, ein Beispiel für eine Verwirrung. Und ich dachte, genau das ist es, was der Teufel tut und was er beabsichtigt hervorzubringen. Er schreibt, und der Begriff, also ich steige ein, weil es am Anfang, geht es ein bisschen um mich, von daher egal. Und der Begriff der bibeltreuen Gemeinden wird ja leider mittlerweile von einem jeden genutzt, schreibt er. Sagt, egal, alle nutzen das bibeltreu. Was ist denn dann wirklich bibeltreu, wenn jeder das benutzt? Er schreibt weiter, ich habe Kontakt gehabt zu Baptisten, Neuapostolen, Charismatiker, Brüdergemeinden, evangelischen Freikirchen, Adventisten und viel mehr. Und alle sagen, sie seien nun die Gemeinde mit der richtigen biblischen Lehre. So, das ist eine Not, mit der wendet er sich an mich und sagt, alle sagen das. Dann schreibt er, Wo soll man dann hin? Alle widersprechen sich jedoch in den meisten Punkten des Glaubens, wie zum Beispiel der Gnade und das Gesetz, die Person Jesu, der Heilige Geist, die Entrückung, die Endzeit. Alle sagen, sie sind bibeltreu, alle sagen, sie sind Jesu gemeint, aber alle widersprechen sich in diesen Dingen. Die lehren wohl unterschiedlich. Was ist die Wahrheit? Und abgesehen von der Antwort, das ist, was der Diabolos will. Das ist, was der Durcheinanderbringer will. So viel Durcheinander und Verwirrung über den Weg der Wahrheit schaffen, dass er verlästert wird, dass niemand, ja, wo finde ich dann die Wahrheit? Das ist seine Strategie. So schreibt er mir, das ist alles so ein Durcheinander. Und dann habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Und ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, wer es tut. Besonders aber auch, was den Punkt der Taufe anbelangt. Die einen sagen, es sei nur symbolisch, andere sagen, es sei nicht mehr notwendig. Wieder andere sagen, es ist heilsnotwendig. Es ist so ein Chaos. Obwohl es nur eine Bibel gibt, wo soll man Klarheit finden? Mit dieser Not wendet sich dieser Mann an mich. Die Antwort ist jetzt nicht, die ich ihm gegeben habe, ist jetzt an dieser Stelle nicht das Entscheidende. Der Punkt ist, wir müssen verstehen und die Not sehen und die Strategie erkennen, die der Teufel verfolgt. Er will genau durch schwierige Zeiten, will er verschiedene Parteiungen schaffen, Sektierereien durch falsche Lehre und das Evangelium und die Gnade so verwirren, so verderben, dass die Menschen nicht mehr wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und wie tut er das? Die Schrift sagt, er tut das heimlich. Geht mir zurück zum Petrusbrief. Petrus schreibt und sagt, die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden. Und dann lesen wir, wie es tut. Also sie bringen dieses Durcheinander heimlich. Warum? Also sie tun das in einer Art und Weise, die nicht offensichtlich ist. Das heißt, sie kommen nicht und sagen, das stimmt hier nicht, das ist falsch, wir müssen eine neue Partei gründen, wir müssen eine neue Gemeinde, eine neue Kirche oder wie auch immer. Das ist nicht die Art und Weise, wie sie vorgehen. Diese falschen Lehre schaffen Chaos, sie schaffen ein Durcheinander. Und in diesem Durcheinander, in der Art und Weise, gehen sie sehr listig vor, bringen sie Menschen dazu, ihnen nachzulaufen, auf sie zu hören und ihnen zu glauben. Durch List und Lüge, das ist, was sie tun. Denn der Teufel war ein Lügner von Anfang an, ein Menschenmörder von Anfang an. Wie machen sie das? Wie gesagt, nicht indem sie offensichtlich Jesus Christus leugnen. Sie sehen aus wie ein Lamm, aber sie reden wie ein Drache. Es ist nicht offensichtlich. Da ist keiner da und sagt, nein, es gab keinen Jesus. Es ist nicht das Offensichtliche. Die verleugnen auch nicht das Erlösungswerk Jesu Christi. Das werden wir gleich lesen. Das tun sie nicht. Zumindest nicht mit ihren Worten. Sie verleugnen auch nicht offensichtlich, also ich sage es mal bewusst, offensichtlich verleugnen sie auch nicht das Erlösungswerk Jesu, auch nicht seine Person, nicht offensichtlich, auf eine andere Art und Weise. Wie machen sie das? Wir lassen das im 2. Korinther Kapitel 11. Sie bringen ein anderes Evangelium. Sie bringen einen anderen Christus. Das ist auch, was Paulus im Galaterbrief sagt. Sie predigen einen Christus, sie predigen ein Evangelium, aber es ist ein anderes und dadurch schaffen sie eine Parteiung. Sie schaffen eine Abgrenzung, eine Abtrennung, indem sie einen anderen Christus präsentieren, indem sie ein anderes Erlösungswerk präsentieren, indem sie eine andere Gnade lehren. Ich werde heute euch ein Beispiel vorlesen von so einer Art. Das ist ihre Strategie, das ist, was sie tun. Sie schaffen durch ein Chaos, den entweder sie selbst hervorrufen oder der in der Welt geschieht, durch List und Tücke, heimlich, hinterlistig, schaffen sie Parteiungen, schaffen sie Sekten, die zwar den Anschein haben, das Evangelium an Jesus Christus zu haben und zu bekennen, aber letztendlich es nicht sind. Schaut mal, wie sie das tun. Geht mal mit mir wieder in Petrusbrief, da heißt es also, die verderbenbringende Parteiung heimlich einführen und dann heißt indem. Jetzt wird uns gezeigt, wie sie es tun. Und das ist jetzt ein wichtiger wichtiger Satz, der für nicht wenig Verwirrung bei vielen Christen auslöst oder die da Fragen haben, wie ist er zu verstehen, heißt es, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Wie machen sie das? Wie bringen sie verderbenbringende Parteiungen, also Sektierereien, falsche Lehre, Lehrmeinungen, kann man es genauso übersetzen. Wie bringen sie das heimlich hinein? Wie tun sie es? Petrus sagt, indem, also bekommen wir eine Erklärung. Wie tun sie? Indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. So, ich erkläre es gleich, wie ich meine, es zu verstehen. Die Frage, die sich oft ergibt, von wem redet er? Es ist offensichtlich von falschen Lehren, oder? Und dann heißt es, von dem Gebieter, der sie erkauft hat. Also sind sie Christen. Also sind es Christen, die dann vom Glauben abgefallen sind. Liebe Geschwister, das würde komplett dem Kapitel 1 widersprechen. Bis jetzt, die Jahre, die ich hier gelehrt habe, würde es widersprechen. Ich bin da fest überzeugt, dass die Schrift uns lehrt, dass die Unverlierbarkeit des Heils. Wenn Jesus durch sein kostbares Blut uns erkauft hat, kann der Satan uns aus seiner Hand rauben? Was kann er für einen Preis zahlen, damit er uns da rausholt? Wie teuer ist das Blut Jesu? Wie kostbar ist es? Wie viel ist es wert bei Gott, diese Sicherheit, diese Anzahlung? Wie viel? Lehrt diese Stelle, und das ist, ich sage, einer dieser Stellen, die man gerne gebraucht, um die Verlierbarkeit des Heils zu belegen, weil man sagt, aha, schau mal, da sind die falschen Lehrer, und von denen heißt es, die verleugnen den Gebieter, der sie erkauft hat. Lass uns das anschauen, was sagt diese, bis jetzt, ich habe mit euch, das aus diesem Grund, gründlich euch in das Wesen und die Person der falschen Lehrer hineingeführt. Habt ihr bis jetzt all das, was wir in der Schrift uns angeschaut, einen Augenblick den Eindruck gehabt, dass das echte Christen waren? Ich nicht. Ich habe bis jetzt bei keinem Zeitpunkt gedacht, das sind wirklich echte, und die sind halt gestrauchelt. Denn diese Strauchen, die hebt Christus auch wieder auf. Von denen heißt es, die werden Verderben ernten, die werden gerichtet, die gehen verloren. Um was geht's hier? Achtet mal, wie Petrus das hier beschreibt und was er da sagt. Indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Wen verleugnen sie? Den Gebieter. Was steht da nicht? Indem sie Jesus Christus verleugnen. Steht auch nicht, indem sie den Herrn verleugnen. Das steht nicht da. Sondern hier steht Gebieter. Hier steht, indem sie den Gebieter verleugnen. Um was geht's, Petrus? Was charakterisiert sie? Wie machen sie das? Was ist ihr Ziel? Sie bringen verderbenbringende Parteiung hinein. Sie bringen Menschen dazu, ihnen hinterherzulaufen und ihren Lehrmeinungen zu glauben, die den Verderben bringen. Und indem sie was tun? Sie verleugnen, dass Jesus Christus, der anscheinend für sie gestorben ist, dass er ihr Gebieter ist. Sie verleugnen die Herrschaft Jesu. Sie sagen zwar, er ist für uns gestorben. Sie tragen das auf ihren Bekenntnissen. Jesus Christus hängt bei ihnen auch an so einem Kreuz. Oder sie bekennen, ja, deswegen sage ich, sie bringen einen Christus, sie glauben an Christus, dass er für sie gestorben ist. Sie lehren das auch, die Erlösung am Kreuz. Der Punkt ist aber, obwohl die das sagen, obwohl die das lehren, predigen sie ein anderes Evangelium. Was meine ich damit? Dieser Jesus, der anscheinend für sie gestorben ist, wisst ihr, was er für sie nicht ist? Ihr Gebieter. Was bedeutet das? Sie stellen sich nicht ihm drunter. Andersrum ausgedrückt, es ist nicht ihr Herr. Sie können sagen, Jesus ist für mich gestorben, aber in ihrem Leben findet sich nichts von dieser Frucht. Wir haben diese Frucht uns angeschaut. Kein Glauben, keine Tugend, keine Erkenntnis, keine Enthaltsamkeit, kein Ausharren, keine Gottes, Gottseligkeit, Gottesfurcht, keine Bruderliebe, keine Liebe, nichts von dem. Ja, Jesus ist für mich gestorben, aber ihr Leben redet und gibt Zeugnis davon, dass Jesus nicht ihr Herr ist. Denn wenn er ihr Herr wäre, wenn er sie wirklich erkauft und erlöst hätte, was würde man in ihrem Leben sehen? Frucht. Eine andere Frucht als die, die uns dann hier in diesem Kapitel beschrieben wird. Wer sind diese? Sie geben sich aus, als ob sie dem wahren Christentum anhängen. Und das bedeutet für uns, das Erlösungswerk Jesu Christi zu bejahen. Sie geben sich aus, und das ist ja das falsche Christentum, das aussieht wie ein Lamm. Hier geht es um Erlösung. Aber redet wie ein Drache. Was sie aber lehren, was sie als dieses Christentum bekennen, was sie als dieses Christentum präsentieren, entspricht nicht dem Gebieter Jesus, sondern entspricht dem Gebieter Satan. Sie leben nach ihren Begierden, nach den Begierden dieser Welt. Sie tun, die sagen zwar, sind es aber nicht. Liebe Geschwister, hier ist nicht davon die Rede, dass sie mal bei dem Herrn waren und dann, weil sie den Gebieter verleugnet haben, verloren gegangen sind. Das ist nicht die Rede. Hier ist die Rede von falschen Lehrern, die unter der Gemeinde sein werden, die unter dem Volk sein werden. Sie werden zwar das eine sagen, nämlich bekennen, also sich zu diesem Christentum, das Erlösung sich bekennen, aber die Herrschaft Jesu über ihr Leben werden sie verleugnen. Nochmal, man kann viel davon sagen. Man kann rational sogar glauben, dass Jesus Christus für die Schuld der Welt gestorben ist. Aber wenn Jesus Christus, ja, da hat jemand aus den Muntersäuglinge wird Wahrheit verkündigt. Es geht um die Herrschaft Jesu. Worin zeigt sich der wahre Glaube? Nicht wer Herr, Herr sagt. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan? Sagt Jesus, darauf kommt es nicht an. Wer den Willen meines Vaters tut, wer danach lebt, wer dann nach dem Jesus als dem Gebieter nachfolgt. Liebe Geschwister, ich bemühe mich hier Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, das zu lehren und zu predigen. Wir haben, wenn wir sagen, wir lieben Jesus und wir sind seine Gemeinde, seine Kinder, dann müssen wir ihm nachfolgen. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen, wie wir in Konflikten, in Schwierigkeiten, in Chaos, in all den Versuchen, wie gehen wir mit Leid um zum Beispiel. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen. Wir können nicht sagen, Jesus ist für mich gestorben, aber ich mache nicht das, was er sagt. Ich tue nicht das, was er sagt. Ich lebe nicht, wie er sagt. Das geht nicht. Und diese sagen, weißt was? Ja, Jesus ist für uns gestorben. Halleluja, wunderbar, toll. Aber weißt du, das ist kein Problem und du kannst so leben und das ist unsere Aufgabe und da haben wir Erfüllung und da Verwirklichung und all das. Und das passt alles schön zusammen in das Evangelium. Das, was sie tun, wie schaffen sie Parteiungen? Wie bringen sie Verderben in die Gemeinde? Durch was für ihre Lehrmeinungen bringen sie Verderben in die Gemeinde? Wie zerstören sie die Gnade, indem sie die Gnade als eine billige Gnade darstellen? An dem Punkt muss ich sogar Bonhoeffer zustimmen. Billige Gnade, das bedeutet, ja, Jesus ist für mich gestorben. Ja, da kann ich ja tun und lassen, was ich will. Da kann ich leben und mich selbst verwirklichen. Ist ja für mich gestorben. Guck mal. Er hat mir mich erkauft durch sein Blut, also kann ich machen, was ich will. Bin ja gerettet. Das ist eine falsche Lehre. Mir wurde das vorgeworfen, konkret in einer Gemeinde durfte ich nicht mehr predigen, weil ich die Gnade gepredigt habe. Wisst ihr warum? Weil man gesagt hat, da war ein anscheinend junger Pastor, der predigte die Gnade. Dann begann er Ehebruch und rechtfertigte das mit der Gnade und sagt, Jesus ist eh dafür gestorben. Und dann haben sie nicht gesagt, hey, der verdreht die Gnade. Er bringt Verderben, bringt die Lehre rein. Nein, die sagen, die Lehre der Gnade ist falsch. Das ist die Konsequenz. Geht mal mit mir in Judasbrief. Judasbrief, Vers 4. Zum ersten Mal habe ich, glaube ich, gleich von Anfang an richtig gesagt, nicht Kapitel, sondern Vers. Das sind so Briefe, da gibt es keine Kapitel, gell? Dankbare Predigtbücher. Judas 4. Lasst mich vielleicht ab Vers 3 euch nochmal vorlesen. Vers 3, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Also er, um so auszudrücken, Judas hatte einfach ein Anliegen, als er diesen Brief schreiben wollte. Er wollte über die Rettung schreiben, das gemeinsame Heil, diesen kostbaren Glauben, den Petrus so ausdrückt. Er wollte darüber schreiben. Am liebsten hätte er das getan. Aber schaut mal, er sagt es, war ich genötigt, also gezwungen, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Er sagt, aber dieser Glaube, von dem ich hier rede, von diesem kostbaren Glauben, er ist angefochten, er ist angegriffen. Warum? Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Das ist es. Was wir in Petrus gelesen haben, heimlich bringende Parteien, Lehrmeinungen, Sektierereien hineingebracht haben. Sie haben heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifungen verkehren. Sie schleichen sich ein und lehren ja Gnade, aber sagen Ausschweifung kein Problem. Sie verdrehen die Gnade, die missbrauchen die Gnade. Sie haben die Gnade nie richtig verstanden, die haben die Gnade nie richtig erfasst. Hätten sie das erfasst, hätten sie Furcht und Zittern, Jesus mit den Füßen zu treten. Wer begriffen hat, was Jesus, was das kostbare Blut, wie teuer es war, um es für uns als Preis zu zahlen, um uns für unsere Sünden zu befreien. Wer das erkannt hat, wird nie auf den Gedanken kommen, juhu, da kann ich ja darin leben und mich darin suhlen, ohne irgendwelche Bedenken. Wer dabei keine Bedenken hat, hat diese Gnade nie geschmeckt. Er nimmt sie als eine Rechtfertigung. Er hört eine Lehre, er hört Menschen, er hört Prediger, die sagen, hey, weißt du was, wie schön das Evangelium ist. Jesus für dich gestorben. Weißt du was, du gehst nie wieder verloren und jetzt kannst du leben, wie du willst. Könnt ihr euch vorstellen, dass man gerne solche Prediger hat? Ihr natürlich nicht. Es gibt viele, viele Menschen, die sich genau solche aufladen, die ihre Ohren so ketzen. Das heißt, sie werden immer nach ihren Ohren reden. Sie werden immer sagen, ist schon okay, ist schon okay, ist schon okay. Ich lese noch kurz zu Ende. Welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter unseres Herrn Jesus Christus verleugnen. Das ist die gleiche Umschreibung. Das ist, was Petrus macht, sagt. Sie verdrehen die Gnade und verleugnen den Gebieter. Was meint er damit? Sie sagen zwar, Jesus ist für uns gestorben, aber Jesus hat mir nichts zu sagen, wie ich zu leben habe. Ich lebe mein Leben, meine Bedürfnisse, meine Empfindungen, meine Gesundheit, meine Vorstellungen, mein Wohl, mein Hab und Gut, mein Wohlstand. Ich. Wenn er aber für mich die Ewigkeit garantiert, ja, ist gut, dann darf er mein Herr sein. Wenn ich in meinem Himmel ankomme und dadurch eine Eintrittskarte gehe, dann glaube ich an diesen Jesus. Aber hier auf dieser Welt lebe ich. Hat mit Jesus nichts zu tun. Das ist die Lehre. Ich habe was mitgebracht, was ich seit einigen Bibelstunden vorhab, euch vorzulesen. Ich habe immer wieder euch von einer Art der neuen Gemeindebewegung erzählt, die nicht nur deutschlandweit, Deutschland sind dann immer irgendwo mal später dran, die ihren Ursprung meistens in den USA hat, dann irgendwo mal über England oder Skandinavien meist dann nach Europa kommt und so ist eine Bewegung, die nennt sich in Deutschland neue Gemeindewachstumsbewegung beziehungsweise neue Gemeindeformen. Im Englischen heißt das Emergent Church. Die Gemeinde, die aus sich heraus immer wieder neu erwächst. Ich würde also sagen, die sich immer wieder neu definiert. Und es entsteht, diese Bewegung entstand, und dies ist eine recht neue Bewegung. In meinem Studium war ich sehr damit konfrontiert, weil die meisten Lehrer, die ich dann hatte im Doktoralprogramm, sie haben das hier vertreten. Das war einer der Gründe, warum ich es abgebrochen habe und dort das nicht fertig gemacht habe. Ich möchte euch das zeigen oder das etwas vorlesen, bevor ich es vorlesen, euch nochmal sagen. Der Grund, warum diese Gemeindebewegung entsteht und jetzt wächst und sich immer wieder neu erfindet und neu definiert, auch neu sich nennt, die ist nicht zu fassen, nicht recht zu fassen. Es ist genauso wieder, hat den Hintergrund für einen Missstand der Gemeinde, ein Missstand in der Kirche. Man ist nicht zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Missbrauch. Glaube wird als verkopfte Theologie-Wissenschaft dargestellt zum Beispiel. Oder auf der anderen Seite so ein verengtes gesetzliches Christentum. Auf der anderen Seite so ein autoritäres Herrschen und Unterdrücken, Machtmissbrauch. Es sind viele Dinge, die quer durch die Bank, also ob jetzt Konfessionen, Dominationen oder Richtungen, die Gemeinde Jesu angegriffen. Und genau das Gleiche, in dieses Chaos und in diese Unzufriedenheit kommt eine Generation und sie will sich neu erfinden, die Gemeinde neu erfinden. Liebe Geschwister, ich will euch etwas aufmerksam machen, das werden wir in der nächsten Bibelstunde noch mal ein bisschen vertiefen. Der Teufel hat eine Strategie, er schafft ein Durcheinander, ein Chaos. Und in diesem Chaos entsteht eine Sehnsucht nach Klarheit, nach Verständnis, nach Normalität, nach Ordnung. Und dann bringt er in diese Sehnsucht hinein, bringt er Angebote, die Menschen verführen. Natürlich in der Not und in all dem, Menschen sind hungrig, Menschen sind durstig, Menschen sind hilflos, sie suchen nach Orientierung und dann muss nur einer irgendein Video hochladen und alle, wow, das ist das Richtige. Das nutzt er gnadenlos aus. Jetzt leben wir in so einer Zeit. Ein absolutes Chaos durcheinander. Und wir verstehen, das ist jetzt kein Geheimnis, dass unsere Regierung nicht den besten Job machen, oder? Sonst wären wir alle glücklich. Der Punkt ist, das Problem sind nicht die Regierung. Mich wundert, dass wir dachten, die sind gut. Als ob sie vorher alles immer richtig gemacht haben, gell? So, das ist so naiv. Das ist nicht der Punkt. Wir können von der Welt nichts anderes erwarten als das. Aber das, was der Teufel macht, er nutzt das und bringt Christen dazu, ein Denken und ein Verständnis anzunehmen, das nicht christusgemäß ist, das den Gebieter verleugnet, nicht den Weg des Christus geht. Im Gegenteil, sondern der Weg der Wahrheit verlästert wird. Das ist die Strategie. In dieser Zeit leben wir jetzt. Ich möchte euch ein ehrliches Bekenntnis eines jungen Mannes, der ein Gemeindeverständnis, das der Postmoderne vertritt, das sich gerade wie ein Lauffeuer verbreitet. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann werdet ihr es noch hören. Ich lese euch vor, das sind ein paar Punkte und ich denke, es ist gut, dass wir mal gehört haben, was geglaubt wird. Und im Hintergrund von dem, was ich versucht habe, euch aufzuzeigen. Es sind so Punkte, zum Beispiel, er schreibt, unser Denken ist anders. Was meint er? Ich lese euch vor. Was meint er mit Denken? Pluralismus ist normal und nicht an Angst besetzt. Ich bräuchte doch ein bisschen Licht, das ist vom Blatt Papier. Pluralismus ist normal und nichts angstbesetzt. Das heißt, dieses Pluralismus, also es ist Vielfalt, es ist nicht schlecht, es ist was Gutes. Traditionen werden radikal in Frage gestellt. Übrigens finde ich auch gut, gell? Also ich sage auch, ich habe nichts gegen Tradition, aber es sind nicht die Traditionen, sondern die Schrift, die gilt, oder? Da kommt das Anliegen, da ist so viel Tradition, da ist so viel Verkrustetes, so viel Altes. Und die sagen, wir müssen das hinterfragen. Und dann sage ich, ja, richtig, das ist aus der Not entstanden. Aber jetzt schaut mal, die werden hinterfragt, nach ihrer Relevanz bewertet und aussortiert, was nicht passt. Es wird alles aussortiert, was nicht passt. Dazu gehört Bibel, Kirche, Theologie, Wahrheit, Ethik, gehören auch dazu. Das heißt, genauso wie die Tradition, so wird auch die Bibel aussortiert. Was keine Relevanz und Bedeutung für mich hat, hat keinen Platz mehr in meinem Glauben. Alles ist relativ. Wahr ist nur, was ich erleben und anfassen kann. Das ist wahr. Das glaube ich. Also ich hinterfrage alles. Traditionen, ich hinterfrage die Bibel, die Ethik, die Theologie, die Wahrheit. Und das, was ich dann, und ich prüfe das, bringt es mir etwas? Habe ich etwas davon? Erlebe ich etwas? Habe ich einen Nutzen davon? Wenn ja, das ist meins. Das kann auch richtig sein. Aber habe ich nichts davon? Ist nicht meins. Wird radikal aussortiert. Es gibt viele Religionen, die ihren Platz in der Welt haben. Wir können zwar alles wissen, aber irgendwann mal hat Wissen keinen Platz mehr. Entschuldigung, keinen Reiz mehr. Also es gibt viele Religionen, also dieses Pluralismus. Wir können nicht den einzigen wahren Weg der Rettung beanspruchen, die einzige wahre Gemeinde Jesu zu sein oder Gemeinde Gottes zu sein. Gibt viele. Pluralismus hat seinen Platz. Es ist nichts Schlimmes. Und dann aber, wir können zwar alles wissen, aber irgendwann mal hat Wissen keinen Reiz mehr. Wenn ich Wissen mir anhäufe, aber es für mich keine Relevanz oder kein Erleben gibt, dann werde ich dieses Wissen verwerfen, sagen die. Das heißt, dann beginnt die neue Suche nach dem, was relevant ist. Nach dem Leben, nach Sinn, Erfüllung, Transzendenz. Denn wir haben gerade keine Werte mehr. Ja, das ist das Problem. Alle Werte verschwinden, sage ich auch. Auch Traditionen müssen hinterfragt werden, aber doch nicht so, oder? Versteht ihr, worauf ich hinaus meine? Ja, viele Christen sind in ihren Traditionen verankert. Es ist so viel, oder so wenig ist davon von biblisch. Und wie viel ist davon wirklich Glaube darin? Aber so kann man da nicht umgehen. Aber das ist, was der Teufel möchte. Er nutzt das und sagt, Traditionen sind böse, schlecht. Ja, komm, ich gebe dir was Neues. Und damit aber auch die Bibel. Ihr Lifestyle, wie sie leben. Wir fühlen uns zugehörig, wenn etwas relevant ist. Also das ist anscheinend sehr wichtig. Wenn etwas für mich relevant ist, also wenn es mich interessiert, dann fühle ich mich zugehörig. Interessiert es mich nicht, hat es keinen Platz in meinem Leben. Verbindlichkeit gegenüber Institutionen und Ideologien ist vorbei. Also keine Verbindlichkeiten. Heute bin ich da, morgen bin ich da. Weil diese Kirche, die erfindet sich ja immer neu. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee. Vielleicht hat jemand eine bessere und schönere Atmosphäre. Vielleicht kann ich woanders besser erleben. Es gibt keine Verbindlichkeit. Greenpeace hat mehr Autorität als der Papst. Glaube ich auch. Ökoaktivismus erscheint uns geistlicher als viele Gottesdienste. Also es ist geistlicher, sich für die Wale zu engagieren oder für Öko und Nahrung und Kleidung. Das ist geistlicher als Gottesdienste. Das ist für sie übrigens Gottesdienst. Heißt dann Gottesdienst oder Gemeinde oder Gottesdienst am Montag. Zeitlang war das der Renner. Wir leben exzessiv und gleichzeitig bewusst. Tolle Party. Grenzerfahrungen und Müsli nach dem Joggen. What? Das ist für sie Lifestyle. Also Grenzerfahrungen machen, aber gleichzeitig auch gesund sein. Joggen und Müsli essen. Zum Pragmatismus schreiben sie, Wir sind pragmatisch und sehnen uns gleichzeitig nach Erfüllung, die den Pragmatismus überwindet. Also sie sehen sich nach Pragmatismus, aber sie sehen es auch danach, dass man diesen überwindet. Sinn, Ganzheitlichkeit, Klarheit, Überzeugung. Pragmatismus kann nicht alles sein, aber klare Überzeugung gibt es auch keine mehr. Mann, 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 wer steigt da durch? Gottesbild. Wir haben keine Angst mehr. Wir brauchen nicht von einem negativen Gottesbild befreit zu werden. Gott ist für uns. Gott ist gut, er ist positiv, manchmal harmlos. Das ist was. Friede, Friede. Ist Gott nicht fürchten. Leb, wie du willst. Jog und mach Öko und dann, Gott ist für dich. Alles gut. Gott ist gut, positiv, manchmal harmlos. Wir sehen Gott als Partner, als ein Gegenüber. Der Heilige Geist wird nicht mehr übersehen. Die ganze Bewegung hat ganz stark ihren Ursprung in der charismatischen Bewegung übrigens. Gott ist trinitarisch und damit multitaskingfähig. Er ist real, nah und fern. Unser Selbstbild. Wir stehen im Mittelpunkt. Das ist die Bekenntnis. So, Gott ist für uns. Wir haben keine Angst vor Gott. Aber wir stehen im Mittelpunkt. Das wird so formuliert. Alle finden uns wichtig. Zumindest als Konsumenten. Ja, ich bin wichtig. Alle kümmern sich um mich. Die wollen, dass ich komme. Die wollen mir was bieten, damit ich etwas erfahre, etwas erlebe. Ich bin wichtig. Ich stehe im Zentrum. Was soll der Prophet für ein Tier machen? Ein Bild für ein Tier, für das Tier. Ein Bild für den Teufel. Ein Mensch, der sich zu Gott erhebt. Ich bin im Mittelpunkt. Es geht um mich, um meine Erfahrungen, um mein Gefühl. Es geht um mich. Alle finden uns wichtig, zumindest als Konsumenten. Wir sind egoistisch. Frech geht vor. Allein das so zu kommunizieren. Ich war aber echt ehrlich, froh, dass jemand so ehrlich das aufgeschrieben hat. Frech geht vor. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Wir sind selbstbewusst und wollen gesehen werden. Wir fühlen uns von Gott geliebt. Das ist, versteht ihr, was ich meine? Auf der einen Seite sagen, ja, Gott liebt uns. Sie reden von Erlösung, all diesen, aber sie sagen, aber es geht um mich. Selbstverwirklichung. Die verdrehen die Gnade. Wie können wir sicher sein, dass Gott für uns ist, dass Gott uns liebt? Nur in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Denn wir sind Schulder, Sünder. Unsere Weltsicht. Da draußen ist nicht die böse Welt. Sie ist einfach Welt um uns herum. Sie ist einfach Welt, die ist nicht böse. Was haben wir von dem Johannesevangelium gelesen? Wer die Welt liebt, ist nicht aus Gott. Nein, die Welt ist nicht böse. Wir sind gerne Teil dieser Welt und nicht von ihr getrennt. Wir gehören zu der globalen Jugendkultur, sind zeitgeistkompatibel. Das heißt, wie die Welt sich verändert, so verändern wir uns auch. Wir passen uns permanent der Welt an. Darum ist diese Bewegung genau das. Das heißt, in jedem Zeitgeist wird diese Gemeinde, diese Bewegung eine andere Daseinsform haben. Sie passt sich jedes Mal an. Unsere Spiritualität ist anders. Wir wollen Spiritualität, da ist nicht mehr die Rede von Geistlichkeit oder Frömmigkeit. Man redet jetzt von Spiritualität, denn die Spiritualität findest du überall und in jeder Religion. Darum heißt es so. In neuen Formen. Wir wollen unser Leben mit anderen gemeinsam leben und gleichzeitig unseren Individualität Ausdruck verleihen. Wir haben keine Berührungsängste gegenüber anderen geistlichen Traditionen. Wir integrieren Spiritualität von außen des Christentums in Form von Meditation, Sinnlichkeit, Ästhetik, Lifestyle. Wir nehmen aus dem Reichtum der Religionen und der Welt, nehmen wir Dinge und bringen sie in die Gemeinde. Ich weiß doch, vor das ist schon, das sind vor 10 Jahren, als ich gehört habe, dass zum Beispiel eine Gemeinde in den USA christliches Yoga angeboten hat. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Und ich kann mich erinnern, wie Leute gesagt, wieso regst du dich auf? Das ist doch egal, das sind doch Atemübungen. Das ist auch eine gute Spiritualität. Da nehmen wir was vom Buddhismus, vom Islam, da nehmen wir etwas von allem ein bisschen. Esoterik, das ist Spiritualität. Wir haben keine Berührungsängste, es ist kein Problem, das alles zu integrieren. Was für ein Bild wird hier geformt? Durch ein scheinbares Christentum. Ich rede hier von einer evangelikalen Bewegung, die sich anscheinend bibeltreu nennt. Unsere Vorstellung von Kirche ist anders. Wir wollen Kirche gemeinsam gestalten, weiterentwickeln und relevant leben. Das heißt, Relevanz in dieser Welt haben. Also müssen wir uns dieser Welt anpassen. Diese Kirche ist zeitgemäß, inkarnatorisch. Das bedeutet Folgendes. So wie Jesus Mensch wurde und die Gestalt des sündigen Menschen angenommen hat, so müssen wir als Kirche in dieser Welt auch die Gestalt der Welt annehmen. Also macht man Gottesdienste zum Beispiel wo? In Diskos, weil da ist die Welt, in Kneipen. Das lieben sie sehr, das ist ganz oft da. Aber ich denke, das liegt mehr am Getränk und an Musik als inkarnatorisch zu sein. Inkarnatorisch zu sein. Sie ist missionarisch, in der Welt flexibel. Also die Kirche ist zeitgemäß, inkarnatorisch, missionarisch. In der Welt ist sie flexibel, gabenorientiert, pragmatisch, ehrlich, ganzheitlich. Das heißt Leib, Seele und Geist. Das ist doch länger, als ich dachte. Ich bin gleich fertig. Unsere Glaubensüberzeugungen sind anders. Wir glauben an die Schöpfung und an die Evolution, jetzt habe ich es. Steht sogar geschrieben, gell? Eigentlich müsste mir allein einfallen. Glauben an die Schöpfung und die Evolution. Wir glauben, dass Menschen durch Jesus zu Gott kommen. Gut, eigentlich gut. Und manche auch anders. Das meine ich. Sie leugnen den Gebieter, der gesagt hat, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Sie sagen, ja, wir kommen durch Jesus, aber andere kommen auf ihren Weg dahin. Liebe Geschwister, das ist der falsche Prophet. Wir brauchen keine Hölle, um an den Himmel zu glauben. Das heißt, es gibt keine Hölle. Neulich habe ich mich mit jemand darüber unterhalten, ist ein Buch rausgekommen von einem aus dieser Bewegung, der darüber geschrieben hat, dass es wird keine Hölle geben. Gott wird doch nicht so grausam sein, die Menschen so zu quälen in der Hölle. Also es gibt keine Hölle. Aber wir können trotzdem an den Himmel glauben, wir brauchen keine Hölle. Wir brauchen sie auch nicht, um Menschen von Jesus zu begeistern. Wenn man die Evangelien liest, muss man genau schauen, wie oft hat Jesus über die Hölle geredet. Aber sie brauchen es nicht. Sie sagen, Jesus ist für sie gestorben, aber es ist nicht ihr Gebieter, weil sie tun nicht das, was er tut. Sie sagen nicht, was er sagt. Sie gehen nicht den Weg, den er geht. Wer glaubt, wird an seinem Herzen erkannt und nicht an seinem Dogma. Ja, ist gar nicht schlecht. Wir denken nicht in Konfessionen, sondern in Bewegungen und Netzwerken. So, alles Netzwerk. Eine wissenschaftliche, apologetische, das heißt glaubensverteidigende, verwaltende Theologie ist uns suspekt und wir verzichten auf den Kampf um absolute Wahrheiten. Wir kämpfen nicht für die Wahrheit. Was hat Judas geschrieben? Für alle Mal den überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist nur ein Beispiel. Ich bringe euch nur ein Beispiel von einer Art falschen Lehren, die unter uns sein werden, die den Gebieter verleugnen, der sie anscheinend erkauft haben soll. Das sind Spötter. Spötter, ja. Absolut, absolut. So, was aber denen folgt, gucken wir uns in der nächsten Bibelstunde. Das geht nicht gut mit denen aus, oder? Das geht nicht gut aus. Ich möchte beten. Jesus Christus, in demütiger und nicht in überheblicher Art und Weise, möchte ich dich bitten, dass du uns durch dein Wort festigst in diesem kostbaren, für uns ein für allemal überlieferten Glauben. Er wird nicht immer wieder neu erfunden und neu konstruiert und angepasst, sondern er steht fest. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort es offenbart hast und du gibst uns diesen Auftrag, in diesem fest zu werden. Und ich bitte dich, Herr, mach uns auch in dieser Zeit, in der es so viel Chaos und Durcheinander gibt, dass wir Jesus als den Gebieter nicht verleugnen. Er hat uns gesagt, wie wir leben sollen. Jesus, dass wir nicht sagen, er ist für uns gestorben, aber nicht von ihm uns sagen lassen, wie wir zu leben haben. Wir wollen dir nachfolgen, wir sind deine Jünger. Jesus, gib Gnade dazu. Vom ganzen Herzen bitte ich das. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Gesegnete Abend bis Sonntag. Freue mich auf euch.